Einen wunderschönen guten Morgen. Leben aus Glauben. Wir haben die letzten 2 Jahre ganz viel über die Liebe gesprochen, die Liebe Gottes, und die ist wichtig, oder? Da mehr und mehr herauszufinden, wie das funktioniert, wie sie gelebt werden soll, ist existenziell für jeden Christen. Aber es gibt auch eine andere Seite, nicht eine andere Seite der Liebe, sondern etwas, was untrennbar zur Liebe dazugehört, wenn diese Liebe funktionieren soll, etwas hervorbringen soll. Und das, sagt die Bibel selber, ist der Glauben. Liebe und Glauben ist ein göttliches Paar. Die laufen zusammen. Wir sehen, was ich in der Hand halte. 10 Euro. Dieser 10-Euro-Schein, den habe ich für euch mitgebracht. Ich verschenke ihn an einen von euch. Ist das gut? Die 10 Euro sind für euch. Bitteschön. Das ging schnell, cool. Man merkt, es ist eine Gemeinde, wo Glauben kein Fremdwort ist. Weißt du, es geht jetzt weiter. Nee, das ist nicht wirklich das Ziel. Aber was Daniel jetzt gemacht hat, war genau das, was Glauben eigentlich tut. Glauben hört hin, horcht auf ein Wort von Gott. Und dann steht Glauben auf und geht hin, um das zu empfangen, was das Wort sagt. Genau das tut Glauben. In fast 30 Jahren, die ich jetzt Gemeinde leiten darf, habe ich hier und an allen möglichen Orten, verschiedenen Orten der Welt sogar, sehen können, wie wenig Christen über Glauben wissen. Ich meine wirklich Christen, Gemeinden wie unsere. Nicht wissen ist das falsche Wort. Sie wissen oft viel. Aber sie setzen es in ihrem Leben nicht ein. Was nutzt mir zu wissen, dass Gott für mich Wohlstand hat, wenn ich es im Glauben nicht lebe? Was nutzt es zu wissen, dass Gott mich schon geheilt hat nach Jesaja 53, Vers 5, wenn ich nicht weiß, wie ich im Glauben diese Heilung in Anspruch nehme? Oder anders gesagt, was nutzt es mir, wenn ich all das weiß und es nicht tue? Glauben ist etwas, was einen Zwilling hat. Ich rede jetzt nicht von Liebe, ich rede von Beständigkeit oder von Ausdauer. Die Dinge, die ich im Glauben tue, werden mir so weit dienen, wie ich sie beständig tue. Ihr kennt meinen Leitsatz, das Richtige, beständig tun, gleich Erfolg. Das habe ich hunderte Mal funktionieren sehen. Es funktioniert, sogar für Nichtchristen. Die anfangen, die richtigen Dinge zu tun und die beständig tun, kommen so anders raus als sonst. Wie viel mehr wir, die wir nicht nur wissen, was richtig ist, sondern was von Gott her das Perfekte ist, der vollständig perfekte Plan für mein Leben, den er in seinem Wort in der Bibel zum großen Teil schon für mich mir vorstellt. Da gibt es noch Zusätze, natürlich. Gott spricht und geht in uns im Alltag um und gibt uns darüber hinaus persönliche Führung. Aber das Wort Gottes, da fängt es schon an. Und das ist auch meiner Meinung nach das erste Prüffeld, wo wir scheitern. Wir sehen im Wort steht das und das. Wir sehen es klipp und klar. Wir sehen, es ist im Kontext richtig. Jesus bestätigt das im neuen Bund. Alles ist eigentlich klar. Und doch leben wir so, als ob es nicht wirklich wahr wäre. Weil Glauben kostet was. Glauben ist nicht immer einfach. In manchen Bereichen sogar sehr, sehr schwer. Und manchmal riskiert man sogar seinen Kopf dabei. Vielleicht nicht hier bei uns, aber anderswo schon. Und einige verlieren ihn in dieser Welt. Letztes Mal im ersten Teil, und ich möchte euch bitten, diese Serie, es werden noch mehrere Teile kommen, wenigstens jeden Teil 5-mal anzuhören. Wenigstens. Und am besten jedes Jahr 5-mal. Jeden Teil. Weil Glauben entsteht aus dem Hören des Wortes. Und wenn du Glauben brauchst, gibt es keine wichtigeren Predigten für dich als Predigten über Glauben. Stimmt's? So lern das. Hör sie dir an und an und an. Beim Bügeln, beim Joggen, beim Autofahren, hör sie dir an und an und an. Und schau, was passiert mit deinem eigenen Glauben. Wir haben das letzte Mal über das Bild der Hoffnung gesprochen, erinnert euch. Wir haben über die Lokomotive, erinnert euch an das Bild. Da hingen Waggons drin, waren noch vor den Ferien. Was war ein Waggon? Das Bild der Hoffnung. Was zog das Bild der Hoffnung? Die Lokomotive des Glaubens. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, was für ein Bild haben wir denn? Wie weit kennen wir die Bibel? Wie weit haben wir sie adaptiert in unserem Leben? Wie weit hat sie Kraft? Um echtes Leben zu empfangen, haben wir gesagt, braucht es biblischen Glauben. Und zwar beständig. Unser Teil ist es, das haben wir uns auch angeschaut im Josua 1, Vers 8, es ist nur stark und mutig zu sein. Da haben wir sehr tief drüber gesprochen. Es ist alles kostenfrei downloadbar. Keine Kosten, keine Entschuldigung. Okay? Jeder kann sich das runterholen vom Netz und kann sich es anhören und auf CD brennen und weitergeben. Und Leute, macht Gebrauch davon. Dafür machen wir das. Beständig das Richtige tun ist der große Schlüssel, haben wir gesagt. Und dass biblischer Glaube seinen Preis hat, nämlich ein integres, gottesfürchtiges Leben und ein ständiges Sein in Christus. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Wir sind keine toten Fische. Wir sind manchmal vielleicht nicht die intelligentesten oder die stärksten oder die erfolgreichsten. Aber wir sind lebendige Fische, weil wir haben Gottes Leben in uns, oder? Und aus diesem Leben heraus fließt eine ganze Menge. Und wenn ich anfange, dieses Leben ohne Kompromisse zu leben, dann entstehen ganz interessante Zusammenhänge. Mein Leben verändert sich. Menschen um mich herum verändern sich. Ja, es wird Ablehnung geben. Das gibt es immer, wenn du irgendetwas konsequent machst. Aber es werden auch Durchbrüche kommen, die du nie hättest ohne das. Kompromisse, geistlich gesehen, sind der Weg der Feiglinge. Wir sind keine Feiglinge. Paulus sagt, wir sind nicht von der Art, die zurückweicht. Oder? Wenn es schwierig wird. Eine ist mit mir. Ich will die Chance nochmal geben. Wir sind nicht von der Art, die zurückweicht, wenn es schwierig wird. Amen. Leute, dieses Amen ist wichtig. Die ganze geistige Welt hört dir gerade zu. Amen. Und die Engel hören zu, die sagen, okay, mit dem können wir gehen. Der braucht meinen Schutz, weil der zieht es durch. Ich mag den Gedanken, dass Engel an unserer Seite sind. Auch wenn wir sie nicht sehen oder selten sehen können. Wer weiß, wo wir heute wären ohne sie. Wer weiß, wer noch hier wäre ohne sie. Wir haben uns darüber unterhalten, dass ohne regelmäßige Zeit mit Gott und seinem Wort zu verbringen, biblischer Glaube nicht lebbar ist. Wer sagt, ich habe keine Zeit, jeden Tag in die Bibel zu gucken und zu lesen, ich kann dir gar nicht sagen, auf was für gefährlichem Eis du dich befindest als Christ. Denn du wirst dieselben Angriffe erfahren wie die der Welt. Und du wirst keinen oder kaum Schutz haben dagegen. Weil aus dem Wort heraus kommt all das, was wir brauchen. Ich kann das Wort nur glauben, wenn ich es wirklich kenne. Und die Bibel sagt, ich soll es hören und das meint täglich. Das meint nicht, ich höre mal die Sonntagspredigen, komme die Woche schon irgendwie über die Runden. Verlass dich da nicht drauf. Nimm dir die Zeit. Wenn das heißt, eine Stunde früher aufzustehen, glaub mir, es ist den Preis wert. Lass dich nicht erschrecken, auch darüber haben wir gesprochen. Ich habe die Tage was gelesen, das möchte ich euch gerne mal weitergeben. Wir haben ja heute einen Jahrestag, verschiedene Jahrestage. Mein Schwiegervater hat heute Geburtstag, dann könnt ihr alle nachher noch gratulieren. Heute ist der Todestag von Jürgen Bob, von dem Mann von Maria. Aber heute ist auch der 15. Jahrestag für die größte Katastrophe dieses Jahrhunderts, wenn man es so nennen möchte, zumindest für die westliche Welt. Das World Trade Center, ihr erinnert euch. Ein Pastor in New York City, Crown Zero, ein guter Bekannter von Kenneth Copeland, hat das geschrieben. Seine Gemeinde war am 11. September, also genau dort, auf Crown Zero. Beinahe alle Mitglieder der Gemeinde arbeiteten im World Trade Center oder kamen am World Trade Center vorbei. Er hatte wochenlang über den Glauben gelehrt und wie man die Stimme des Heiligen Geistes hören und durch den Geist geleitet werden kann. Es ist eine Sache, durch den Geist geleitet zu werden, und eine andere Sache, im Glauben gemäß dem zu handeln, was er dir aufträgt. Sie hatten gelernt, wie man beides tun kann. Nicht eine Person, nicht eine einzige Person bekam auch nur einen einzigen Kratzer während des Anschlags ab. Es war eine ganze Gemeinde, die Zeugnisse von Wundern geben konnte. Warum? Einige wunderbare Christen sind an diesem Tag heimgegangen zu Jesus. Aber warum wurden diese Christen bewahrt? Weil ihr Glaube auferbaut und ihnen beigebracht worden war, wie man die Stimme des Größeren, der in uns wohnt, hören und ihm gehorsam sein kann. Glaube ist lebenswichtig. In unserer Familie gibt es so die Aussage, ich gebe mir jetzt mal den Hagin oder den Copeland. Das bedeutet einfach, wir gehen auf YouTube, suchen uns diese großen Männer Gottes oder andere dieser Kaliber und lassen es laufen. Und putzen uns vielleicht dabei die Zähne. Ich mache das gerne im Badezimmer. Mein iPad steht da, irgendeiner dieser Männer Gottes predigt mir das Wort und ich wasche mir den Kopf oder putze mir die Zähne. Oder bügel gern dabei. Und das machen wir immer und immer und immer wieder. Meine Frau noch öfters als ich. Sie hört ständig irgendjemanden. Ich höre immer irgendwelche amerikanischen Prediger, wenn ich durch die Küche laufe. Warum tun wir das? Weil unser Glaube so schwach ist und wir es nicht drauf haben? Nein, weil wir genau wissen, woher Glaube herkommt. Er kommt aus dem beständigen Hören des Wortes. Nicht der Nachrichten, nicht der Serien im Fernsehen oder der Kinofilme oder der Popmusik oder des Radios. Er kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und wann immer mich jemand fragt, hast du einen guten Rat, ist einer der ersten, die mir einfallen, hör dir jeden Tag eine Predigt an. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Find einen Ort, find einen Platz, wo du es vielleicht nebenbei anhören kannst, vielleicht eine Zugfahrt zur Arbeit oder sonst wo. Hör es dir an. Ja, aber ich höre doch vielleicht lieber Weiterbildungsbücher, Hörbücher. Ist alles nett. Kannst du alles tun. Aber das andere vernachlässige nicht. Beides ist gut. Ein Flügel fliegt immer mit beiden. Ein Vogel mit beiden Flügeln. Gut, aber starten wir jetzt ins neue Thema. Nach der Wiederholung. Glaube hat eine Bestimmung. Ich glaube das. Glaube ist nicht einfach nur ein Selbstzweck. Ja, glaub mal schön. Wir glauben ja. Warum sonst steht in der Bibel, in Johannes 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und damit sie es im Überfluss haben. Hier drin steckt unser Gemeindewahlspruch. Das Leben zu haben heißt, ich bin gesegnet. Und Überfluss zu haben heißt, um ein Segen zu sein. Weil wenn ich Überfluss habe, fließt es über. Wo fließt es denn dann hin? Na, hoffentlich in deine Umgebung. Oder? Wenn du gute Dinge empfängst, du hast mehr davon, als du brauchst, dann fließt es über. Wenn du, was weiß ich, dein Schrank voll mit Markenklamotten ist und du gehst wieder mal shoppen, weil Gott dich so segnet und dann hast du ein paar, was weiß ich, was haben wir, irgendeine Marke, Lacoste Polo-Shirts, die dir nicht mehr ganz viel kneifen, ein bisschen unter den Arm und sagst du, hier, in meiner Zelle habe ich einen jungen Mann, hier, ich schenke dir die 5 Stück. Ja, aber die sind doch so teuer. Ich habe Überfluss, ich habe so viel von dem Zeug. Okay. Überfluss macht es, oder? Auch mit dem Geld. Man gibt es doch leichter weiter, wenn man mehr hat, als man braucht, stimmt's? Wir sehen zwar auch aus, wenn es nicht der Überfluss gerade zu spüren ist, aber das andere geht doch viel leichter, wenn Überfluss da ist. Und das ist eigentlich der normale Weg, den Gott für uns hat. Immer nur aufwärts steigen heißt für mich, es wird immer besser und nicht immer schlechter. Die Leute erwarten das Gegenteil. Und die reden es so oft, dass es dann auch passiert. Eine für mich sehr wichtige Bibelstelle ist Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Ihr habt ja alles schon gehört. Jesus trat auf sie zu, der Auferstandene, und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis an das Ende der Welt. Man kann es schön mit einem Burger vergleichen. Ich weiß nicht, was dein Lieblingsburger ist. Meiner ist Big Tasty. Ich bin so happy, dass er wieder da ist. Vielleicht isst du auch sowas Ungesundes gar nicht. Ist es in Ordnung? Und doch hilft das Bild uns. zu sehen, was meint diese Bibelstelle und warum ist die so prägnant wichtig für unseren Glauben. Jesus sagt zum einen, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden und dass diese Macht mit uns sein soll, und zwar alle Zeit. Das ist der Plan. Aber in der Mitte, zwischen den zwei Brötchenhälften, die ich gerade beschrieben habe, steht die Frikadelle. Oder anders gesagt, die Ursache dafür, dass diese Macht von Jesus mit uns sein soll jeden Tag. Nämlich geht hin und macht zu Jüngern, tauft und lehrt. Ich habe so viele Christen getroffen, die sich in die Tasche gelogen haben mit Sätzen wie, ja, Gott ist immer mit mir, alle Zeit, egal was mir Übles passiert. Dann guckst du ihren Lebensstil an und siehst, da ist überhaupt kein Zeugnis für Gott drin. Gar keins. Sie sprechen mit niemandem über Jesus. Sie schmoren in ihrem eigenen Saft, haben Angst auch nur irgendwo zu bekennen, dass sie in eine Gemeinde gehen oder die Bibel lesen oder Christen sind. Wieso sollten die sich auf diese Bibelstelle berufen können? Ich verstehe sie so. Das Und ist eine Verbindung zu dem, was vorher kam. Ist das Und weg, muss ich mich fragen, wie weit kann Christus mit mir sein, wenn ich so lebe, wie er nicht will, dass ich lebe? Das ist doch meine Entscheidung. So ganz am Rande, der Missionsbefehl ist der größte Garant für Vollmacht in unserem Leben. Wenn du einen Mangel an Vollmacht in deinem Leben, vielleicht in deiner Familie feststellst, dann geh mal zu ihm und frag mal, Gott, kann das sein, dass ich da irgendwie was aus dem Auge verloren habe? Bin jetzt schon so lange gläubig, aber eigentlich lebe ich meinen Glauben nicht sonderlich aktiv. Ich rede mit niemandem drüber, ich verstecke mich eher. Vergib mir, Herr, ich will umkehren, ich will so leben, wie du es gesagt hast, wie dein Wort es sagt, damit die Vollmacht da ist. Denn dann ist es leicht. Ich habe manchen Christen gesagt, geh doch hin, sei doch mal Zeugnis wo. Und dann haben sie es getan. Und dann waren die erstaunt. Die Überwindung war natürlich ihre Sache. Aber dann gingen Dinge auf einmal so leicht, viel leichter als befürchtet. Dann beteten sie mit jemandem und tatsächlich stellte sich ein Erfolg ein. Die Person wurde geheilt oder wurde irgendwie angerührt und man merkte, wow, da ist ja was Übernatürliches da, was gar nicht in mir steckt, weil ich kenne mich ja. Und mal ehrlich, ist es nicht das, was wir wollen? Ist es nicht das, was die meisten von uns zu Christus geführt hat? Dieser Aspekt, dieser Vollmacht, der aus Christus herauskommt und den er durch seine Kinder fließen lassen möchte? Das war mein Zugpferd zu Christus. Als ich das gesehen habe, dass Gott wirklich diese Dinge tut und dass es durch Menschen tut, die schwach sind, wie ich auch, und dass der Missionsbefehl tatsächlich Kraft auslöst, das hat mein Leben revolutioniert. Und dann wurde ich offen. Dann war ich interessiert. Dachte ich, also wenn das so ist, wenn Gott wirklich so mächtig ist und das wirklich noch geschieht, dann will ich mehr hören. In der Gemeinde, wo nur darüber geredet worden wäre, wäre ich nicht sonderlich interessiert, da wäre ich kein zweites Mal hingegangen. Davon gibt es genug. Ich will jetzt niemanden bloßstellen. Mir geht es darum, das Übernatürliche zieht Menschen an. Warum haben die Esoteriker oder die Okkultisten Erfolge? Weil sie sich in diesem Bereich bewegen. Nur auf der falschen Seite. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Gehen wir mal auf Josua. 1 Vers 9. Stark und mutig, unerschrocken und unverzagt. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Weißt du, das steht damit in Übereinstimmung. Wenn Gott mit mir ist, überall, wo ich hingehe, warum brauche ich Angst zu haben? Oh, Leute lachen mich aus, lehnen mich ab. Vielleicht verliere ich meinen Job. Was kann dir denn Besseres passieren, um Jesu Willen diese Art von Leid zu erleben? Glaubst du, er lässt dich hängen? Never ever. Er ist Herr. Er ist mehr Herr als du und ich ahnen und wissen. Und leider auch glauben. Wir alle haben noch zu wenig Wort in uns, um auch nur annähernd zu verstehen, wie sehr er Herr ist. Aber er möchte es uns gern zeigen. Genau wie in Matthäus 28 verspricht Gott hier, dass er mit dem sein wird, der mutig und unerschrocken ist. Unerschrocken und Mut ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung der Hingabe. Und genau das muss jemand sein, der die Frikadelle des Missionsbefehls beisteuert. Es bedeutet, sein Leben für Gott und seine Sache zu geben. Und bitte, ich möchte niemanden auf die Füße treten. Aber ich möchte jeden herausfordern. Weil du kommst wahrscheinlich auch so in den Himmel. Und vielleicht sitzt hier ja auch gar niemand, den das angeht. Vielleicht bist du längst da. und sagst, ja, Pastor, super, genau so sieht's aus. Lebe ich längst. Preis sei Gott dafür. Das ist nur eine ärmliche christliche Gestalt, die das im Internet irgendwann hört. Und für die ist genau die Botschaft. Halleluja! Da freue ich mich. Aber mein Herz ist doch, dass möglichst alle Christen um diese simplen, aber entscheidenden Wahrheiten wissen, wie Glaube funktioniert. Damit sie nicht in dem Durchschnittsbrei untergehen. Weißt du, so manche Christen fühlen sich wie die Welt, selben Angriffe, selben Ergebnisse. Irgendwie ist alles gleich. Wo ist der Unterschied? Hab mal drüber gepredigt, dass Gott einen Unterschied macht. Mit vielen Beispielen aus der Bibel. Spare ich mir jetzt an der Stelle. Aber glaub mir, Gott macht einen Unterschied, wenn wir uns auf das einlassen, was er sagt. Wobei wir uns natürlich damit beschäftigen müssen, was er sagt und Glauben aufbauen müssen. Wenn du Gottes Gegenwart schon länger nicht mehr erlebt hast, dann frag dich doch mal, wie sehr du noch für ihn und sein Reich engagiert bist. Manchmal sieht man das ganz praktisch. Du hast einen Mitarbeiter und der lässt seinen Dienst, macht ihn so mittelmäßig oder so unzuverlässig. Du kannst nicht auf ihn rechnen. Du kannst nicht sagen, bis wann und wann passiert das. Ja, ich habe so viele andere Dinge zu tun, ich kann dir nicht verbindlich sagen, bis wann. Da wird mir übel. Weißt du warum? Weil dieser Mensch an dem vorbeigeht, was Gott für ihn hat. Dr. Cho in Korea, da gab es die Aussage von den Geschäftsleuten in seiner Gemeinde, eine Stunde in der Gemeinde ist so wertvoll, wie 10 Stunden im eigenen Geschäft investiert. Ich bin auch Geschäftsmann. Aber ich weiß, wie wichtig es ist, in die Gemeinde zuerst zu investieren. Alles andere läuft dann ganz anders. Wenn das fehlt, ist das andere so anstrengend. Es ist richtig anstrengend. Egal, was für ein Business du machst, was für eine Arbeit du machst. Wenn du Gott nicht seinen Teil gibst, ist alles, was du tust, anstrengend. Und es ist vielleicht gar nicht mal objektiv viel. Aber es macht dich kaputt, es laugt dich aus, wie so eine Spritze angezogen und ein Leben rausgezogen. Sei klug, gib Gott die Priorität. Wenn Gott dich in irgendeinen Dienst gesetzt hat in dieser Gemeinde oder auch in einer anderen Gemeinde, wo auch immer du das hier hörst, sei 100% dabei. Und wenn nicht, dann quittier den Dienst und geh in den Bereich, wo Gott dich reinruft. Mein Gott, das ist besser, als irgendwo Mittelmaß zu schieben. Gott ist ein Gott der Vortrefflichkeit. Amen. Josua hat es gemacht übrigens. Er hat es umgesetzt. Und das Ergebnis war, er hat das Land eingenommen. Er und sein Kumpel Kaleb. Die beiden, als einzige von der Generation, die übrig geblieben sind, die anderen waren ja so dagegen und hatten Angst und so. Die beiden haben gesagt, wir ziehen es durch. Wir machen das. Und dann kam die Mehrheit und sagt, nein, wir können nicht. Die Riesen, wisst schon, das Land Kanaan. Wurde 40 Jahre später eingenommen und die beiden Helden waren dabei. Die hatten beide ihren Berg, die hatten ihr Land, die hatten Familie, die hatten Erbe zu vergeben. Und die haben es selbst gesehen, die waren drin. Zwei junge Menschen verliebten sich mal und beschließen zu heiraten. Das Mädchen kommt aus einem überaus reichen Elternhaus. Dort wird der junge Mann zum Abendessen eingeladen und will ihm die Hand der Tochter bitten. Verlegen steht er mit seinem Blumenstrauß dem zukünftigen Schwiegervater gegenüber. Die wohlüberlegten Sätze sind wie weggeblasen. Schließlich spricht er von einem ungeheuren Zug, der ihn zu dem Mädchen zieht, dass der Zug immer stärker wird, dass er sich so zu dem Mädchen hingezogen fühlt, dass er um die Hand der Tochter bitten möchte. Der zukünftige Schwiegervater legt ihm gütig lächelnd die Hand auf die Schulter und fragt, dieser Zug, von dem Sie da sprechen, ist das ein Güterzug oder ein Personenzug? Ist Gott für uns der Geber und Wünscheerfüller und unsere Beziehung zu ihm nur ein Güterzug? Oder ist Gott unser Herr und Vater, Freund und Vertrauter und unsere Beziehung zu ihm ein Personenzug? Denn Glaube kommt aus Beziehung. Gott schickt weil ich viele Güterzüge in unser Leben. Kosmos und Erde, Sonne und Regen, Zeit und Leben, Schätze und Reichtümer. Aber wisst ihr, dann kam der Personenzug Gottes. Gott wurde Mensch und erklärte uns seine Liebe, trug unsere Schuld, teilte unser Leid und starb unseren Tod. Wenn wir darauf mit Liebe antworten und eine persönliche Beziehung zu Gott im Glauben und Vertrauen finden, dann werden auch unsere Beziehungen untereinander wieder gelöster, menschlicher, liebevoller. Sind unsere Bezüge in Familie, Gemeinde und Gesellschaft Güterzüge des Begehrens, Neidens und Habenwollens oder Personenzüge des Vertrauens, des Schenkens und des Liebens? Jesus sagte, ich habe dich je und je geliebt. Das ist die Einladung Gottes in seinen Personenzug der Liebe. Sein Angebot, zu Teilhabern des Lebens zu werden. Und wir wollen einsteigen und sagen, mein Herr und mein Gott. Viele von uns haben diesen Zug längst betreten. Aber manchmal neigen wir dazu, umzusteigen. Wir fahren vielleicht noch in dieselbe Richtung, aber es geht dann mehr um den Güterzug. Gott, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, 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 das. Und es ist nicht so, dass Gott das nicht für uns hat, im Gegenteil. Aber es hängt an der Beziehung. Er sagt, alles Silber und Gold ist mir. Er hat den menschlichen Körper entworfen, kreiert, er weiß genau, wie er funktioniert. Er hat wahrscheinlich ein Ersatzteillager, was jenseits dessen ist, was wir uns vorstellen können. Es ist nicht sein Problem, uns zu helfen, uns zu dienen. Auch nicht, dass er es nicht wollte. Er kann und er will. Er hat es nur gebunden an den Glauben. Und er hat es gebunden an die Liebe. Liebe beinhaltet Beziehung. Gott lässt uns wissen, dass eine Kernbedingung zum Empfang materieller Güter unsere Haltung der Hingabe an ihn und unser Bleiben in ihm ist. Da haben wir auch das letzte Mal kurz drüber gesprochen, in Johannes 15. Er ist das Wort, Johannes 1. Er ist das Wort. Im jüdischen Neuen Testament wird die Stelle in Philipper 4 interessant dargestellt. Oh, das ist... Das war schon da, Entschuldigung, das war ja schon da. Hier ist es, unten drunter steht es. Philipper 4, Vers 4. Freut euch alle Zeit in der Vereinigung mit dem Herrn, heißt es im jüdischen Neuen Testament. Und das Wort für Vereinigung ist tatsächlich ein sexuelles Wort, was für die Ehe oft verwandt wird, auch im Alten und Neuen Testament. Freut euch alle Zeit in der Vereinigung. Das ist die höchste Form von Beziehungspflege. Vereinig dich mit Gott. Sei so nah an ihm. Siegfried Müller sagt immer, Jesus ist dir näher als dein Hemd. Und wenn es klebt, kann man das so richtig fühlen. Oh, besser Gott. Und jetzt schauen wir uns Matthäus 6, 16 an. Matthäus 6, 33. Wonach sollen wir trachten? Zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird alles andere zufallen. Sein Reich definiert Jesus als Liebe. Er sagt sogar, ich bin Liebe. Okay. Das größte Gebot ist es, ihr ahnt es schon, Gott zu lieben. Sich selbst und den Nächsten auch. Und wer Gottes Angesicht mehr sucht als seine Hand, wird beides überfließend haben. Einigen, die ihm gedient haben, seine Werke getan haben und seine Worte gesprochen haben, wird Gott sagen, ich kenne euch nicht. Das ist ja erschreckend. Ey, die waren doch so vollmächtig oder die hatten doch so gute Sachen gemacht. Und das alles noch im Namen der Kirche. Denen aber, die ihn kennen, sagt er, dass sie klopfen, dass sie bitten und dass sie suchen dürfen und dass er ihren Wünschen positiv begegnen wird. Ah. Okay, die ihn kennen. Und wieder haben wir das Wort im Sexuellen durchaus für Geschlechtsverkehr benutzt. Kennen. Er erkannte seine Frau. Es geht um Beziehung. Gott will, dass wir ihn kennen auf einer Ebene, die sehr persönlich und sehr individuell ist. Nicht nur auf der Gemeindeebene. Oh, das ist eine Ebene, die Gott sehr gut gefällt, wenn Christen zusammenkommen. Aber dann wünscht er sich auch die Zeit mit dir alleine. Nur du und er. Die, die in Einheit mit ihm verbunden sind, wird gar jede Bitte erfüllt werden, damit ihre Freude vollkommen sei. Möglicherweise ist die Bereitschaft zu geben nicht die Voraussetzung, um durch biblischen Glauben Dinge zu empfangen, doch ist es sicher die Voraussetzung, um dauerhaft Überfluss zu empfangen. Gott segnet jeden seiner Kinder, so wie er das irgendwie kann. Er rechnet nicht auf. Allerdings hat er Funktionsweisen eingesetzt, wie durch den Glauben größere Dinge in unserem Leben ankommen können. Und das hat er uns überlassen, wie weit wir diesen Weg gehen, wie weit wir die Nähe Gottes suchen, wie weit wir ihm gehorsam sind. Aber Beziehungen kosten einen Preis. Und soweit ich mich umschaue, besteht dieser Preis mindestens immer aus zwei Dingen. Zum einen, er kostet mich Zeit. Dieser Preis. Beziehung kostet mich Zeit. Eine Beziehung, wo ich keine Zeit investiere, existiert eigentlich nicht. Sie geht kaputt, sie zerbricht, oder sie hat nie existiert. Und das Zweite ist, sie kostet mich Hingabe. Kennt ihr das Witz vom Huhn und vom Schwein? Schon mal hier erzählt. Die beiden waren unterwegs, die hatten so einen tollen Bauern und die dachten sich, boah, dem machen wir einen richtigen Gefallen, dem sagen wir mal richtig Dankeschön, wir machen denen ein Frühstück und wir machen Eier mit Speck. Das Schwein schaute unter sich. Mann, Huhn, das ist ein echtes Opfer für dich, aber für mich ist es totale Hingabe. Hingabe ist nie billig, weißt du, das ist keine. Jede Jungverliebte weiß das. Wenn ich die Geschichten von meinen Eltern höre oder auch von meinen Schwiegereltern, was die Männer gelaufen sind damals, um ihre Frau oder Freundin damals nur mal zu sehen oder was auch immer sonst. Das war beeindruckend, oder? Wenn so ein junger Mann von Limburg nach Aalbach läuft oder von Eppenroth nach Heistenbach, nach Birnbach. Das sind Wege, oder? Und dann immer wieder und dann zu Fuß, weißt du, oft noch ohne Fahrrad. Hingabe macht so verrückte Sachen, stimmt's? Es gibt Leute, die nehmen weite Wege auf sich, um hier in die Gemeinde zu kommen. Warum machen die das? Hingabe. Hingabe. Ich habe einen jungen Mann, der zu mir ins Mentoring kommt. Der kommt mit dem Fahrrad. Von Limburg her, bei jedem Wetter. Moment. Hingabe. Warum sollte ich das tun, wenn ich nicht mich wirklich in der Sache hingebe und es mir das wert ist? Dann mache ich das nicht. So, Hingabe zeigt mir auch, wo mein Herz ist. Wenn keine Hingabe mehr da ist, dann kann es mir vielleicht gehen wie dieser Gemeinde in der Offenbarung. Du hast die erste Liebe verloren. Vielleicht das Gefährlichste, was einem Christen passieren kann. Möglicherweise geht er nicht mal verloren dadurch. Aber ihm geht was verloren. Nämlich die Nähe Gottes mit all dem, was dazugehört. Der Kick, wenn wir was für Gott reißen, was wir nie aus eigener Kraft gemacht hätten. Der Erfolg, wenn wir Menschen in die Augen schauen, die wegen uns von neuem geboren werden und Jesus Christus persönlich kennen und sagen, hey, mein Leben ist gerettet. Jetzt weiß ich den Weg des Lebens. Ich habe ihn gefunden. Ich wollte es nicht eintauschen gegen irgendwas anderes, diese Momente. Menschen, die sich Gott von Herzen hingeben, denen brauchst du nicht sagen, dass der 10. Teil des Einkommens Gott gehört. Das ist nur eine kurze Hürde, die man ganz schnell nimmt, weil hey, das Wort sagt es so, Punkt. Und dann fließt der Segen und merkt, oh, ist eine gute Sache. Dem brauchst du nicht sagen, dass man in der lokalen Gemeinde verbindlich mitarbeitet. Das brauchst du dem nicht sagen. Oder dass man in die Gottesdienste geht oder in die Zellen besucht. Dass man sich dem Leiter unterordnet, wenn der dir geistig irgendwas sagt, weil er weiter ist als du. Das brauchst du dem nicht sagen. Wenn die Hingabe da ist, ist das ganz einfach. Das Leben als Christ ist ganz einfach. Kompliziert wird es immer dann, wenn wir anfangen, Stolz auszuweichen. Wenn wir es besser wissen. Oder wenn wir unseren Weg gehen wollen, nicht den von ihm. Oder Kompromisse machen. Wir entfernen uns immer mehr von dem Weg, den wir eigentlich gehen sollten, dem vollkommenen Willen Gottes. Im vollkommenen Willen Gottes liegt der vollkommene Segen, der vollkommene Schutz und der vollkommene Versorgung Gottes. Daneben liegen nur Bruchstücke davon. Das muss uns bewusst sein. Manchmal tun wir so, als wäre das nicht wahr. Und leben einfach weiter und hoffen, irgendwie durchzukommen. Leute, der Teufel sucht doch genau danach. Und ich hoffe, dass wir das wissen, dass dieser Teufel real ist. Kein Spiel mit dir spielt. Er plant deine vollständige Vernichtung. Das ist sein Auftrag, das ist seine Lebensphilosophie. Und wir tun manchmal so, als wäre das ja alles nicht ganz so wichtig. Beobachte Leben über ein paar Jahrzehnte und du weißt, dass ich recht habe. Hier ist jedes Spiel brandgefährlich. Bleib nah an deinem Herrn, du bist sicher. Entfern dich von ihm und du wirst andere Dinge erleben. Das ist, was ich immer wieder beobachte. Und das tut mir im Herzen weh, weil es nicht sein müsste. Aber weißt du noch was? Der freie Wille ist Gottes Idee. An der Freiheit des anderen kommt keiner vorbei. Ich sag's immer und immer wieder, du kannst keinen Menschen verändern. Nicht einen einzigen. Versuch deinen Ehepartner zu verändern und du wirst scheitern und du wirst verzweifeln. Es geht nicht. Du kannst Angebote machen, du kannst Rat geben, aber jeder Mensch entscheidet für sich selbst. Immer und immer und immer wieder. In Glaubensdingen und in jedem anderen Bereich. Aber die andere Wahrheit ist auch wahr. Jeder erntet für sich selbst. Jeder erntet für seine eigenen Entscheidungen. Das ist wiederum entspannend für mich als Pastor. Ich glaube, ich gebe gutes Wort raus und wir tun das hier als Gemeinde generell. Wir geben gutes Wort, wir geben Wahrheiten raus. Manche sind unbequem, manche fühlen sich fast gemein an. Keine Ahnung, okay, gut. Aber Wahrheit bleibt Wahrheit. Und in Liebe vermittelt hat es eine Chance, ein Herz so weit zu erreichen, dass es sagt, ich höre gerade Gottes Stimme aus diesem Mann, weil ich weiß, dass es in seinem Wort genauso steht. Und habe ich jetzt nochmal die Möglichkeit, mich zu korrigieren und zu sagen, ich entscheide mich, etwas zu ändern. Das ist die große Hoffnung, dafür haben wir Gottesdienste. Zumindest ist das einer der wesentlichen Gründe. Wir können immer wieder Entscheidungen treffen. Wir können auch nah am Abgrund nochmal umkehren. Für Gott ist das kein Problem. Aber für uns manchmal, weil wir unseren Stolz unter die Füße kriegen müssen. Das ist unser größter Gegner. Noch vor Satan ist unser eigener Stolz. Also bei mir ist das so, bei dir vielleicht nicht. Bei dir auch. Wir Trümpers, wir sind uns da einig. Der Glaube ist ohne Liebe unwirksam. Galater 5, Vers 6. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas. Du könntest heute sagen, Religion spielt keine Rolle. Überhaupt keine. Auch keine christliche Religion. Du kannst auch in der Landeskirche oder hier in dieser Gemeinde Mitglied sein. Es spielt keine Rolle. Sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist, der spielt eine Rolle. Sagt Paulus den Galatern und auch den Limburgern. Der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist, spielt eine Rolle. Und ich sage dir, die Prinzenrolle ist die entscheidende Rolle. Hier steht und fällt der Christ. Hier kommen wir zu dieser Stelle in Psalm 91, wo es heißt, 1000 fallen auf der Seite und 10.000 zu den Rechten und dich trifft es nicht. Auch hier, manche proklamieren das für sich. Und ich denke, wie gefährlich ist das denn? Weißt du, wie du lebst? Weißt du, was der Teufel macht, wenn du das proklamierst? Der tritt dir sowas von in den Arsch, entschuldigt. Der ist doch nicht doof, der beobachtet doch dein Leben. Wie kannst du dich auf eine Bibelstelle stellen, die mit Verheißungen versehen ist und auch mit Voraussetzungen, die ich nicht erfülle? Das ist Blasphemie. Das riecht der Feind. Achte immer gut auf den Kontext von diesen Verheißungen. Nimm sie denn nicht einfach so, weil sie sich nicht aussprechen lassen oder weil sie für jemand anderen funktioniert haben, der die Voraussetzungen erfüllt. Seid ihr noch bei mir? Zumindest schläft heute keiner ein. Wenn du die höchste Form von Beziehungsentscheidung ausdrücken möchtest, dann sagst du Dinge wie, ich liebe dich. Ich habe dich so lieb. Liebe ist eine Entscheidung, der Gefühle folgen. Denk mal ganz kurz drüber nach. Du musst keine Hand heben jetzt. Wie oft hast du in der letzten Woche Gott gesagt, dass du ihn liebst? Nur kurz mal nachdenken. Denk an den Montag, an den Dienstag, Mitte der Woche, Donnerstag, vorgestern, gestern, der lange Samstag, heute schon, heute Morgen. Wie oft hast du es ihm gesagt? Möglicherweise ist das schon ein kleiner Indikator für dich, zu sagen, ups, hier könnte ich ansetzen. Ja, hat Gott das denn nötig, dass ich ihm sage, ich liebe dich? Oh, hast du es nötig? Hat es deine Frau oder dein Mann nötig? Oh ja, bitter nötig haben wir das alle, dass uns Menschen sagen, dass sie uns lieben. Gott hat uns nach seinem Bild gemacht. Und er nennt das Anbetung und Lobpreis. Und Leute, das heißt nicht Lieder singen. Lieder ist nur eine Ausdrucksform davon. Aber auch nur, wenn diese Lieder aus dem Herzen herauskommen. Aus Entscheidung. Gott zu sagen, wer er für mich ist. Dann machen Lieder Sinn, dann machen sogar gregorianische Gesänge oder irgendwelche alten Hymnen Sinn. Die Form ist nicht das Problem für Gott. Der Inhalt. Das, was dahinter steht. Liebst du Gott? Sagst du es ihm? Oder schämst du dich? Gerade wir Männer. Sagst du dann Jesus? Ich sage ihm das hier. Heute Morgen, weiß nicht, wie oft schon. I love you, Lord. Ich liebe dich, Herr. Ich brauche dich. Du bist alles. Auf dir steht mein ganzes Leben, mein ganzes Glück, meine Familie, meine Finanzen, mein Job, in dem Fall sogar buchstäblich. Das steht alles auf dir. Du bist schuld an allem Guten in meinem Leben. Wenn du nicht da bist, wenn ich nicht da bin, wo ich sein soll, geht alles kaputt. Das weiß ich. Das weiß ich. Das wusste ich schon, bevor ich Pastor dieser Gemeinde war, vollzeitlich. Das weiß ich. Wir stehen und fallen unserem Herrn. Deswegen ist es gut zu wissen, ich stehe wirklich auf ihm. Oh ja, und da kriegt mich auch keiner weg. Biet mir, was du willst, da gehe ich nicht weg. Nie wieder. Nie, nie wieder. Ich sehe, wie Leute links und rechts fallen. Christen und Nicht-Christen. Ich sehe es. Ich bin nicht blind. Ich sehe, wie Familien zerfallen. Ich sehe, wie üble Sachen passieren. Und bisher kann ich sagen, Gott, links und rechts, aber wir stehen immer noch. Alles ist gut. Uns geht's gut. Uns geht's gut. Wir sind das glücklichste Ehepaar, was du dir vorstellen kannst, und die glücklichste Familie, die ich kenne. Ich will nicht angeben, weil ich weiß, ich kann dafür gar nichts. Ich habe nur eins gemacht. Ich bin an dem Platz geblieben, weißt du, wo er Herr ist. Oder wie Iris immer sagt, ich bin wie eine kleine Nuss, die einfach an ihrem Platz geblieben ist und dann zur Eiche heranwächst. Das ist, was wir tun. Das ist, was ihr tut. Viele von euch tun das längst. Viele von euch sind schon wunderschöne Bäume. Und ihr wachst und ihr tragt gute Frucht. Und andere sind dabei, da hineinzufinden, ihren eigenen Weg zu finden mit Gott. Gottes Weg für euch. Das ist, was ich meine. Liebe schließt Herzen auf und verbindet sich mit anderen Herzen. Und wenn es um Gott geht, um die Liebe zu Gott, nicht die Liebe von Gott zu uns, sondern die Liebe von uns zu Gott, dann haben wir diese drei Grundlagen, die ich euch schon ein paar Mal genannt habe, die wir von Johannes lernen können, aus seinen Briefen, aus seinem Evangelium, selbst aus der Offenbarung. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote, erstens. Zweitens, tut meine Werke. Und drittens, bringt viel Frucht. Indikatoren. Leg sie an dein Leben an und sag, okay, ich tue deine Werke, ja, ich halte deine Gebote, okay. Und viel Frucht. Was ist viel Frucht? Na, Frucht ist vielerlei. Ist das, was aus Liebe und Glaube entsteht und bleibt. Es sind Menschen, die Jesus finden. Es ist aber auch dein eigenes Herz, was näher und näher zu Gott findet. Es ist deine Familie, die in seiner Furcht erzogen wird und gute Wege geht. All das ist Frucht. Wenn Frucht fehlt, fang nicht an, dich zu vergleichen mit anderen und sagen, oh, ich bin schlecht. Oder noch schlimmer, oh, der andere gibt an. Fang an zu fragen, Gott, was kann ich ändern? Wo darf ich was ändern? Herr, ich will die Maximum Frucht bringen in meinem Leben. Ich habe nur das eine. Das soll gelingen. Es gehört dir, Herr. Als ich in die Taufe gegangen bin, war mir das bewusst. Mein Leben ist ab jetzt ihm. Punkt. Was er damit machen will, ist in Ordnung. Ich bin eine Münze in seinem Portemonnaie. Gib mich aus, Gott, wofür du willst. Ist leicht gesagt, schwer gelebt. All das kannst und wirst du auf Dauer nur aus einer echten Beziehung mit Gott heraus tun. Weil jedes Strohfeuer der Begeisterung, das verpufft früher oder später. Das weißt du, wenn du mal auf einer Konferenz warst oder auf irgendeiner christlichen Veranstaltung größerer Art, da wirst du angezündet von irgendjemandem, der da in seinem Bereich ist, der das lebt und denkst, wow, ich werde die Welt verändern. Und eine Woche später ist alles weg. Du fragst dich, wieso du so begeistert warst. Und es ist nichts passiert. Ich meine nicht dieses Strohfeuer. Nur ein auf einer tiefen Beziehung mit Gott aufgebauter Glaube wird beständig und fruchtbar sein. Dr. Cho, den ich eben erwähnte, hatte diesen Leitsatz. Er wurde gefragt, Dr. Cho, Sie haben die größte Lokalgemeinde der Welt aufgebaut, mit über 1 Million Leuten und heute noch mehr, viele, viele Tochtergemeinden. Wie haben Sie das gemacht? Was ist Ihr Geheimnis? Und Dr. Cho sagte, pray and obey. Pray and obey. Pray and obey. Bete und gehorche. Simple, oder? Bete und gehorche. Pray and obey. Verbringe viel Zeit mit Gott und höre ihm zu. Und dann tu genau das, was er dir gesagt hat. Egal, was es kostet. Egal, wie logisch das ist. Für uns Männer vielleicht die Logik. Wie spricht Gott? Zunächst mal durch sein geschriebenes Wort. In der Bibel hast du einen guten Start. Und dann spricht er durch seinen Heiligen Geist. Auch hier haben wir schon einige Male drüber gesprochen, sogar fast eine Woche lang Konferenz gehabt. Nächstes Jahr haben wir die nochmal hier, die Stimme Gottes hören. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, sich da weiterzubilden und da sich zu trainieren. Oft sind diese kleinen Trainingsübungen das Beste. Ich weiß nicht, eine der ersten Dinge, die ich gelernt habe, die Stimme Gottes zu hören, war, in der Garage brennt noch Licht. In der Gebetszeit. Gott spricht zu mir, in der Garage brennt noch Licht. Wie, in der Garage brennt noch Licht, Gott? In der Garage brennt noch Licht. Bin ich aus, das brennt Licht. Okay, Gott, so hört sich deine Stimme an. Okay, cool. Und von da kann man weitergehen. Ja, man lernt Stück für Stück, ihm zu hören und vor allem ihm zu gehorchen. Jedes Gehorchen führt dazu, dass er mehr spricht oder wir ihn mehr verstehen. Ich will nicht sagen, dass er mehr deswegen spricht. Ich persönlich glaube, er spricht permanent. Hier haben wir nochmal den Burger. Ich hoffe, das Bistum macht gleich guten Umsatz. Glaube bringt Autorität, wenn er mit mir ist. Denk an die Situation, vielleicht hast du das in der Kindheit erlebt und ich hatte jemanden vermöbelt und dann hattest du einen großen Bruder oder hier so eine große Schwester. Und dann kam die mit oder er mit und sagte, hey, leg dich mit dem an. Okay, alles gut. Wir haben einen großen Bruder, einen großen Vater, der ist da, wenn wir ihn brauchen. Und wenn den der Teufel sieht, der weiß genau, wer er ist. Den müssen wir nicht mal vorstellen. Der hat immer noch seinen Stiefelabdruck oder Sandalenabdruck quer durchs Gesicht, weißt du? Der weiß, wie es sich anfühlt, wenn sein Fuß auf seinem Nacken ist. Da Glauben eine Bestimmung, einen Zweck hat, verbindet Gott die, die sein Reich an erste Stelle gesetzt haben, auch mit der zur Erreichung des Zwecks notwendigen Autorität. Auf Bibus habe ich immer gerne das Beispiel des Dienstwagens genommen. Warum sollte mir meine Firma einen Dienstwagen zur Verfügung stellen, wenn ich damit nicht dienstlich etwas tue? Macht keinen Sinn. Der Dienstwagen ist mir nicht gegeben, um Urlaub zu machen oder den gar weiter zu vermieten, sondern mein Chef erwartet dafür, dass ich Abschlüsse mache oder Kundenbesuche oder was auch immer mein Job ist damit. Und so ist Gott auch. Er gibt uns den Dienstwagen, er gibt uns Autorität, er gibt uns Ausrüstung und Ausstattung, solange wir unterwegs sind, das zu tun, was er uns sagt. Wenn wir aufhören, damit wird es gefährlich. Warum sollte er uns Ausrüstung geben, wenn wir das Zeug nicht gebrauchen? Wenn wir das Gegenteil, vielleicht sogar ungute Dinge damit tun? Da wäre er ein schlechter Vater. Macht er nicht. Er will uns ja segnen. Er will nicht, dass die Dinge, die er uns schenkt, uns zum Fluch werden. Die obere und untere Brötchenhälfte des Burgers stellt die Autorität von Jesus dar, die er uns übereignet, wenn wir uns um die Bulette kümmern. Das ist unser Auftrag. Den hat er uns gegeben. Als Soldat weiß ich, er hat ihn nie widerrufen. Der letzte Befehl gilt in unserer Armee und der war, geht hin und macht zu Jüngern. Ich weiß nicht, ob du gedient hast, wenn nicht, lass dich belehren. Der letzte Auftrag gilt. Im Reich Gottes ist es nicht anders. Er ist nie widerrufen worden. Wir haben immer noch diesen Auftrag, Menschen das Evangelium weiterzusagen. Ich bin jemand, dem Jesus seinen Auftrag weitergegeben hat. Du auch? Du auch?
Ja.
Du auch?
Ja.
Du auch?
Ja.
Du auch?
Ja.
Okay. Ich bin jemand, dem Jesus seine Vollmacht weitergegeben hat. Du auch?
Ja.
Du auch?
Ja.
Du auch?
Ja.
Come on, du auch?
Ja.
Ja. Das Erbe der Verheißungen Abrahams in Christus, nach dem Galaterbrief, ist unseres. Macht über alle Autorität des Feindes nach Lukas ist unser. Das ist der Stand. Und wenn das zum Zustand wird, dann machst du das, was ich hier in jeder meiner Gebetszeiten mache. Du fängst an zu lachen. Du lachst über den Feind, weil du genau weißt, wenn Gott mit dir ist. Er kriegt keinen Fuß in meine Nähe. Wenn er den Fuß in meine Nähe kommt, muss ich mich fragen, Gott, was ist los? Wo bin ich irgendwie aus deinem Schutz rausgedreht? Was ist passiert? Das ist mir auch schon passiert. Aber dann zu sagen, oh Gott, das kann ja nicht sein, kann ja nicht sein, ist töricht. Lieber einen ehrlichen Spiegel vorhalten oder ein paar Leute fragen. Du beobachtest irgendwas in meinem Leben, was vielleicht nicht so gut ist. Oder den Heiligen Geist fragen, der sagt es dir sofort. Oder noch, wenn es dir noch schneller sagt, ist dein Ehepartner. Es ist dein Schutzschild, wenn du einen hast. Nutz ihn. Sag, Schatz, was siehst du in meinem Leben? Ist irgendwas nicht in Ordnung in letzter Zeit? Ja, kann ich dir gar eine Liste geben. Okay, danke für die Liste. Ich werde Dinge verändern, weil ich will im Schutzraum Gottes bleiben. Wir haben Vollmacht, dieselben Wunder zu tun, die Jesus tat, sagt Johannes. Dieselben Wunder wie er. Ja, warum passiert das dann nicht öfters? Die Frage habe ich beantwortet heute Morgen. Habt ihr das gemerkt? Ne? Doch? Ne? Machen wir so oder so. Wer hat es gemerkt? Ja, ein paar haben es gemerkt. Gut, die anderen hören sich die Predigt ja noch viermal an. Wir haben Vollmacht, Gebetserhörungen zu erhalten. Die Bibelstellen stehen alle auf dem Handout. Vollmacht, Gebetserhörungen zu erhalten. Und wenn du da so wenig erlebst, frag dich mal, Was ist mit deiner Liebesbeziehung zu Gott? Was ist mit angewandtem Glauben? Wir haben denselben Heiligen Geist in sich, in uns, durch den Jesus alle Wunder auf Erden getan hat. Hey, das ist cool, oder? Und wenn wir genauso wie Jesus waren und sagen, ich tue nichts, was der Vater mir nicht gezeigt hat, ich rede nicht mal was, was der Vater nicht redet, dann werden wir auf einmal erleben, wie Dinge zunehmen, auch am Wunder zunehmen. Und dann haben wir dieselbe Waffenrüstung zu tragen bekommen, die Jesus Christus getragen hat, mit der er jeden Feind besiegt hat. Die klassische Rüstung. Spare ich mir jetzt die Details, gibt es auch gute Predigten drüber und Bücher. Epheser 6. Wow. Habe ich sie an? Das hat was mit Glauben und Beziehung zu tun. Genau da. Und das alles beinhaltet die Tatsache, dass Jesus immer bei mir ist. Das alles ist enthalten, wenn ich mich um die Frikadelle kümmere. Dann ist seine Vollmacht alle Zeit bei mir. Danke, Jesus. Markus beschreibt die Autorität übrigens folgendermaßen. Er zitiert den auferstandenen Jesus hier, der ja auch Matthäus 28 zitiert wurde. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt, sag mal, das bin ich, und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, sag mal, das bin ich nicht, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Halleluja, danke Herr. Ich kümmere mich um die Frikadelle. Deal. Die Autorität beinhaltet auch einen neuen Stand. Im 1. Kolosser 1,13 steht, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Hey, ich bin nicht mehr unter Autorität des Feindes. Nie wieder. Nie, nie wieder. Seit fast 30 Jahren nicht. Das ist großartig, ich sag dir. Je mehr du weißt, wer der Feind ist, desto begeisterter bist du allein über diese Tatsache. In Epheser steht, und er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Mit auferweckt, mit versetzt. Preis sei Gott, du bist versetzt. Als Kinder haben uns doch gefreut über diese. Aber hier bist du zu was versetzt, was viel großartiger ist als eine neue Klasse. Epheserbrief. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Hey, das ist dir. Das soll dir sein. Sag doch mal irgendwas. Juhu, oder ich will's nicht, oder. Danke, Herr. Meins. Und noch was aus dem Epheserbrief. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wer ist denn die Gemeinde? Es ist der Leib Christi. Wo sind die Füße von Jesus, dem alles unterworfen ist? Es ist der Leib Christi, das bist du und ich. Der Gemeinde, die Gemeinde wird die Hölle überstehen, sagt uns Jesus. Nichts kann sie überwinden, aber auch gar nichts, wenn sie nur da steht, wo Gott sie hingestellt hat. In unserem Leben als Christ geht es darum, mit dem Kopf im Himmel zu sein und gleichzeitig mit beiden Füßen fest auf dem Boden zu stehen. Ja. Nicht Spinner, die in die eine Richtung absagen, sondern hey, wir haben wirklich Grund zur Freude und wir haben Grund zur Autorität und diese Welt hier zu erschüttern. Im Positiven. Wir geben keine Selbstmordattentäter raus oder sprengen Leute in die Luft. Wir verkünden ihnen Liebe und Glauben und zeigen ihnen das Potenzial, was Gott in ihnen sieht. Und Menschen werden heil, werden gesund, körperlich, seelisch und auch als ganze Kreatur wiederhergestellt. Familien werden wiederhergestellt, Ehen werden heil. Diese Wunder passieren durch Christus in uns. Deswegen ist es so wichtig, dass er wirklich in uns Herr ist. Nicht nur irgendwie in der Ecke wohnt und ja, wir sind ja Christen und kommen in den Himmel. Das ist nicht der Grund, warum du noch hier bist, wenn du Jesus kennst. Gott hat ein vortrefflich ausgerüstetes Heer in diesem Land. Doch ist es im Moment noch ein sehr kleines Heer, weil viele der Berufenen unentschieden bleiben. Die aber, die sich mit ganzem Leben dem göttlichen Auftrag verpflichten, die gleich in einer Elite-Einsatztruppe, einer Taskforce, mit der es keiner im Lager aufnehmen kann. Denn die Entschiedenen, die tragen die gleiche Rüstung, mit der Jesus selbst dem Feind unter seine Füße getreten hat. Wenn er diese Rüstung sieht, der Teufel, dann weiß er eins ganz sicher, dieser Kampf ist für ihn verloren. Weil der, der da drinnen wohnt, größer ist als alle seine Heere und Möglichkeiten zusammen. Ich fasse zusammen. Glaube hat eine Bestimmung, ein Ziel, einen Auftrag. Es ist kein Selbstzweck. Der Glaube will wohin führen, er will etwas ausführen. Er ist ein Befreiungskämpfer. Glauben ist auf Beziehung mit Gott aufgebaut. Ohne echte Liebe in Gottes Definition bleibt der Glaube unwirksam oder ist sehr geschmälert in seiner Wirksamkeit. Und drittens, wer im Glauben lebt, erhält überwältigende Autorität zur Umsetzung von Gottes Auftrag. Das nächste Mal werden wir über Glauben und Wahrheit, über Fakten reden. Wir werden über das Maß des Glaubens sprechen und auch, warum der Glaube aus dem Hören kommt und wie das funktioniert. Wir werden das Wort Gottes als Maßstab und die Quelle unseres Glaubens identifizieren, auch erklären. Der bekannte indische Christ Sadhu Sundar Singh erzählt, ein König hatte einen Minister, einen sehr gebildeten Mann, der Christ wurde und seinen Glauben vor dem ganzen Volk bekannte. Er erklärte, dass er an den Heiland glaube, der in diese Welt gekommen sei, um sie zu erlösen von Schuld und Tod. Dem König war das unverständlich. Aber, sagte er, wenn ich will, dass etwas geschehen soll, dann gebiete ich meinen Dienern und das genügt. Warum sollte der König aller Könige selbst in diese Welt kommen? Der König wollte den Minister wegen seiner Bekehrung zum Christusglauben entlassen. Da er ihn aber sehr liebte, versprach er ihm Gnade, wenn er eine Antwort auf diese Frage wüsste. Gewährt mir 24 Stunden, Majestät, erwiderte der Minister, und ich will euch antworten. Er ließ einen geschickten Schnitzkünstler holen und trug ihm auf, eine Puppe anzufertigen und sie genau so zu kleiden wie das zweijährige Kind des Königs. Am folgenden Tag machte der König im Boot eine Spazierfahrt. Der Schnitzkünstler war angewiesen, sich am Ufer des Flusses aufzuhalten und auf ein vereinbartes Zeichen die Puppe ins Wasser zu werfen. Der König sah die Puppe ins Wasser fallen und in der Meinung, es sei sein Kind, sprang er ins Wasser. Der Minister fragte ihn anschließend, warum er selbst sein Kind habe retten wollen, wenn doch ein Wort an seine Diener genügt hätte. Es ist das Herz des Vaters, das so handeln musste, erwiderte der König. Und der Minister antwortete, so hat sich auch Gott nicht damit zufrieden gegeben, den Menschen nur eine Heilsbotschaft zu senden, sondern seine unendliche Liebe ließ ihn selbst vom Himmel herabsteigen, um uns zu retten. Darum steht im 1. Johannesbrief, und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Vielleicht warst du eben zu langsam, als ich den 10-Euro-Schein hochgehalten habe. Aber worum es jetzt geht, ist viel wichtiger. Es geht um deine Ewigkeit mit Gott. Lass dich nicht durch Schüchternheit oder Menschenfurcht davon abhalten, das wichtigste Geschenk deines ganzen Lebens zu empfangen. Das heute ist vielleicht eine Stunde. Ich möchte fragen, wer ist hier und sagt, ich möchte diesen Jesus Christus annehmen. Ich möchte, dass er meine Schuld auf sich nimmt und ich möchte ihm von heute an folgen. Bitte hebt doch die Hand, wenn jemand hier ist, der das möchte. Das ist eine wichtige Frage, das ist bedeutungsvoll. Dann möchte ich diese Frage für all die, die das hier irgendwann mal hören werden, gerne begleiten. Bitte steht doch mit mir auf, die ihr hier seid. Und auch Sie zu Hause, wenn Sie das hier hören und sagen, ja, das ist meine Entscheidung. Ich möchte gerettet sein. Ich möchte Christus nachfolgen. Ich möchte in diese Autorität und Vollmacht hineinkommen. Dann sprechen Sie mir folgende Worte nach, von ganzem Herzen. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich bringe dir jetzt all meine Lebensschuld. Bitte vergib mir und mach mich rein. Ich entscheide mich heute. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Amen. Ich möchte das neues Lebenteam bitten, hier rüber zu gehen. Für den Fall, dass jemand hier dieses Gebet für sich heute zum ersten Mal gebetet hat, aber sich nicht getraut hat, sich vorher zu melden. Die beiden Herrschaften, die da rechts stehen, werden für sie oder für dich da sein nach dem Gottesdienst. Die möchten dir noch was schenken und persönlich für dich beten. Das ist sehr wichtig, um einen guten Start mit Gott zu haben. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und freue mich schon auf ein Wiedersehen in spätestens 7 Tagen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.